Stellt euch vor, ihr seid mit einer Person zusammen, deren Eltern euch nicht akzeptieren. Genau das ist meiner heutigen Gästin passiert. Ricarda ist Drehbuchautorin und Schauspielerin und hat in einem Urlaub ihre heutige Partnerin kennengelernt, deren Eltern aus Madeira kommen und sehr streng katholisch leben. Entsprechend schwierig für alle Beteiligten. Über diese Situation hat Ricarda jetzt einen Film gedreht, der sich Die Eltern meiner Freunde nennt und bald zu sehen ist. Wir hören jetzt mal rein bei Busenfreundin heute mit Ricarda Richter.
Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is love.
Ricarda, guten Morgen.
Hi.
Ich finde es so schön, den eigenen Namen auszusprechen.
Das habe ich mir auch schon gedacht.
Ricarda. Was für ein engelsgleicher Name. Aber du wirst mit 2 C geschrieben, ne?
Richtig, genau.
Ja.
Das habe ich auch schon gesehen.
In all meinen Folgen, die ich bisher für Busenfreundinnen gemacht habe, hatte ich nur eine Person, die ähnlich hieß wie wir, und das ist Ricardo Simonetti. Und sonst unter den letzten 220 Leuten niemand. Hast du auch das Problem, dass du kein Merch findest mit deinem Namen?
Ja. Tatsächlich, ja.
Ich habe in der Folge mit Ricardo Simonetti damals auch die Geschichte erzählt, dass meine Großeltern nichts gefunden haben, als sie mir mal was aus dem Urlaub mitbringen wollten. Und dann kam sie zurück mit einer Tasse, auf der Christine stand. Und ich so, hä, warum? Ja, das ist der Name, der irgendwie deinem am nächsten kommt, irgendwie so. Und ich dachte, wieso? Das ist doch so viel traurig. Alle irgendwie Sarahs, Julias dieser Welt haben Schlüsselanhänger mit ihren Namen dran und ich nicht.
Du könntest auf Ricardo umsteigen.
Ja, das ist besser in Italien,
genau,
und Spanien.
Ja.
Wirst du denn auch oft gefragt, woher dieser Name kommt?
Ja, tatsächlich ja. Also überwiegend denken die Leute dann auch direkt Italien.
Mhm.
Und ich wurde gerade auch vor 2 Tagen aufgeklärt, dass tatsächlich Ricarda ist nicht italienisch, sondern eher portugiesisch.
Hä? Oh, das ist neu. Das verändert jetzt mein komplettes Weltbild.
Meins auch.
Oh, ich habe mich immer darin damit gerühmt, dass es Spanisch sei, weil ich bin ja so ein großer Spanien-Fan. Und dann dachte ich immer, ja. Und dann wurde ich gefragt, und sind irgendwelche Teile deiner Familie Spanisch? Nein, natürlich nicht. Aber ich fand es immer ganz gut. Naja, aber es heißt im Übrigen auch, habe ich auch gelesen, Ricarda heißt übersetzt die Dominante.
Oh.
Mhm. Ja. Das klären wir gleich noch, Ricarda. Vorher ganz kurz zu dir. Du, hatte ich ja in der Anmoderation schon gesagt, du bist gebürtig aus Mainz, bist 27 Jahre alt und du bist Schauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin.
Genau.
Und heißt wie ich. Und jetzt sprechen wir, denn du hast vor kurzem einen Kurzfilm produziert, beziehungsweise auch geschrieben und darin mitgespielt, der sich mit dem Thema Queerness und katholische Kirche auseinandergesetzt hat und dieses Thema aufgegriffen hat. Und darüber reden wir gleich. Doch zunächst würde ich gerne was wissen zu dir. Und zwar hat man ja meistens, wenn man diese Themen irgendwie spreaden will, also das könnte ich mir so vorstellen, zumindest ist es bei mir so, irgendwie einen besonderen Bezug dazu, dass man irgendwie sagt, boah, irgendwie möchte ich dieses Thema erzählen oder diese Geschichte erzählen. Du bist selber queer.
Mhm.
Und wie war das bei dir? Das hört sich mal so doof an, wann, ich frage das inzwischen irgendwie immer ungern, wenn man sagt, wann war dein Coming Out? Aber in dem Moment, wann gab es den Moment, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, ich definiere mich als queer?
Also dieser einschneidende Moment war auf jeden Fall, glaube ich, als ich 17, 18 war.
Hm?
Ja, da war ich wirklich, ich war total in meine beste Freundin verliebt.
Ja, tschüss.
Also, ja,
tschüss.
Und das hat sich dann noch so eine ganze Weile hingezogen, über Monate hinweg, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ist mehr als einfach nur Crush und mehr als nur freundschaftlicher Crush. Und dann hat sich daraus auch echt was ergeben.
Wir
sind
echt?
Zusammengekommen. Ja, ja. Und genau, das war dann so auch dieser offizielle Moment, wo ich dann zu meiner Familie mich geoutet habe.
Und beste Freundin heißt, wie lange wart ihr schon zu dem Zeitpunkt zusammen? Also beziehungsweise befreundet, Entschuldigung.
Ich glaube, so 2, 3 Jahre davor waren wir echt in der Oberstufe, wo es dann angefangen hat, genau.
Okay, ja. Also es ist jetzt nicht so eine Sandkastenfreundschaft, von der man weiß, okay, wir kennen uns, seitdem wir 2 sind und jetzt plötzlich, weil das finde ich nämlich immer spannend, wenn man dann plötzlich den Moment hat, dass man sagt, oh, ich finde dich geil. Und weißt du, also irgendwann ist ja dieser Moment, aber das gibt es ja oft. Also das habe ich schon oft gehört und ich denke mir so, wann soll das entstehen, wann klickt das so? Wann dreht sich, also legt sich der Schalter
um? Also ich muss ja auch ehrlich sagen, ne, ich komme ja aus einem kleinen Dorf, ne? Also das heißt, jeder kannte irgendwie jeden etc. Und das war dann auch wirklich schon so eine Phase. Also es war echt eigentlich cool, ne? Ich hatte jetzt keine riesen, mega krassen Momente. Aber so 1, 2 Freundinnen, die ich aus dem Kindergarten noch so kenne, die haben dann auch gesagt so, du stehst jetzt aber nicht auf mich, oder?
Oh ja, Classic. Ja, man steht ja als auf alle Frauen, wenn man auf Frauen steht. Genau, ne? Da muss man sich ja aufpassen, dass man erstmal Bescheid sagt, Leute, dreht euch jetzt um, ich komme in den Raum.
Und die Sache mit dem Coming Out, das finde ich aber auch so ein Thema, weil wir haben es ja ständig.
Klar.
Und ich hatte es jetzt gerade vor 2 Tagen wieder, wo ich mich unterhalten habe auf einer Veranstaltung. Und wir haben uns unterhalten und es ging dann eben auch um das Projekt jetzt. Und dann habe ich ganz oft auch von meiner Freundin gesprochen. Ja, und meine Freundin, ne, die Erfahrung hatte ich dann auch, etc. pp. Und dann mit dem Kollegen, mit dem ich da war, der dann kurz mal telefonieren geht und die Person, mit der ich mich unterhalten hat, fragt dann so, ja, sollen wir noch auf deinen Freund, Verlobten warten? Und ich so, seriously?
Ja.
Ja, also wir haben es irgendwie immer wieder, das zu erklären und nochmal zu erklären und nochmal zu erklären. Wirklich viel blöder.
Inzwischen ist das auch so, habe ich auch das Gefühl, dass Leute irgendwie sensibler werden. Also zumindest in meiner Bubble, dass die nicht sofort in dieser binären Sprache oder in diesem binären Kosmos sich bewegen. Ich habe das Gefühl, dass Leute viel sensibler um mich rum werden und nicht sofort sagen irgendwie, also ist bestimmt der Freund oder so beispielsweise von dieser Person, sondern es ist tatsächlich so, dass ich wahrnehme, dass Leute sagen, es ist bestimmt der Mensch neben dieser Person. Das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist schön zu sehen, dass sich da so ein, dass da so ein Wandel stattfindet, auch wenn ich gleichzeitig denke, dass es nur in meiner Bubble ist. So. Mhm. Wenn man nach irgendwie, wenn man sich, weiß ich nicht, Facebook-Kommentare, YouTube-Kommentare anguckt, dann ist da nochmal eine ganz, dann bewegt man sich da in einer ganz anderen Welt. Mhm. Aber klar, du hast recht, dass man sich oft outen muss, das kenne ich auch noch. Also, und wie war das dann in dem Moment? Hast du demjenigen das dann nochmal gesagt? Dass es dann nicht, oder dieser Person, hast du es der Person gesagt, dass es nicht dein Freund ist?
Okay. Ja, das habe ich dann gesagt. Ich so, nee, wir sind nicht zusammen. Wie gesagt, ich habe eine Freundin, Partnerin.
Ja, und dann da muss man halt so viel reden, bis man zum Ziel kommt irgendwie.
Also ich bin dann auch so und sage es dann nochmal, ne, so, ach so, okay. Ach echt? Dann geht's weiter.
Ich hatte das letzte Mal mit meiner Freundin tatsächlich so eine Situation, dass sie hat im Haus jemanden, also wir sind umgezogen zusammen und dann begegnete sie das erste Mal einer Nachbarin und die sagte dann so, ah ja, sie sind oben eingezogen, ja. Und dann sagte sie so, ja, sind wir mit meiner Freundin? Und dann meinte sie so, dann meinte sie daraufhin so, ach, das ist jetzt eine WG? Ach, das ist ja nett.
Das ist schön.
So, und dann musst du dich auch rechtfertigen und so eine ähnliche Situation hatte ich auch wieder. Mein Nachbar, der irgendwie Mitte 80 war, gesagt hat, dass ein Paket für meine Mitbewohnerin da sei. Also irgendwie schon, ne? Dann denkt man sich auch, irgendwie wäre das ja natürlich nicht so, wenn es ein Mann wäre, der irgendwie mit einem, mit jemandem zusammenwohnen würde. Also es wäre dann halt irgendwie normal. Okay, und dann hast du dich in deine Freundin, in deine beste Freundin verliebt und daraus wurde dann was und seid ihr immer noch zusammen?
Nein. Nein. Ah. Genau. Ich bin dann nach Köln gezogen und das war dann irgendwann vorbei.
Und war das vorher schon so? Also bevor du mit ihr zusammenkamst, hast du da schon mal daran gedacht, dass du auf Frauen stehen könntest? Weil das hat man ja manchmal auch schon im Kindergartenalter, oder?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann. Also natürlich kann ich sagen.
Aber dann schockierst du deine Eltern.
Mit 9 Jahren. Ja. 9 Jahren, das weiß ich noch, war ich in meine Lehrerin verliebt. Wirklich. Also ich bin ja auch Krebs vom Sternzeichen her, das heißt, ich verliebe mich halt auch direkt. Unglaublich stark. Und ich weiß, oh Gott, und die hatte so wunderschöne Haare, so wunderschöne
Locken. Welche Fächer? So. Das ist die Frage jetzt.
Das war in der 3. Klasse, das heißt, wir hatten mit ihr Englisch.
Gut. Solides Fach.
Ja. Ich glaube, Deutsch auch. Also sie hat auch Sprachen solide, auf jeden Fall gemacht.
Auch solides Fach, kann man absolut machen. Ich finde immer schwierig, wenn es ums Physik geht, Chemie und Mathe.
Ja.
Da habe ich dann, oder wird Latein. Ja. Da denke ich mir, okay, da muss sie schon ganz krass sein, die Person, in die man sich dann verliebt. Ne? Weil das Fach, das kannst du ja nicht verlieben. Also egal was jetzt alle sagen, die das jetzt hören. Sorry, wenn jemand Physik oder Chemie doziert oder lehrt, kannst du dich gar nicht verlieben. Ja. Das kann man nicht.
Ja, und da bin ich total bei dir. Absolut. Also Physik total. Total.
Ja. Naja, aber das ist ja gut. Okay, und dann bist du weggezogen und dann bist du nach Köln gezogen und hast da deine Schauspielausbildung gemacht, ne?
Ganz genau, ja.
Bei der Royal Academy of Dramatic Art. Ist das korrekt?
Fast. Hier in Köln war ich in der Film Acting School und dann bin ich nach London.
Ach, nach London, genau, okay. Okay, dann hast du deine
Royal Academy.
Das heißt, du bist nach der Schule, war dir schon klar, okay, ich möchte gerne Schauspielerin werden oder war das irgendwie, kam das irgendwie anders, dieser Wunsch?
Nee, also doch, das wurde mir eigentlich relativ früh klar. Ich wollte das irgendwie schon immer. Ich hatte auch mal so eine kleine süße Situation mit meiner Mutter, wo ich irgendwie High School Musical geguckt habe oder so. Und dann sind die da rumgesprungen und haben Flickflack gemacht und alles drum und dran. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, hey Mama, ich würde das voll gerne machen, aber ich kann das halt gar nicht, was die machen.
Ah.
Also muss ich vielleicht
das lernen,
was anderes machen oder noch ein bisschen warten. So nach dem nächsten Leben. Und meine Mama so, hä, aber du kannst auch andere Sachen machen, so andere Filme. Und in dem Moment wurde mir das so bewusst auf einmal. Ich so, ach so. Okay, ja, ich glaube, dann mache ich das.
Ja, ist ja ein Handwerk, ne? Also, verstehe, also war das dann konkret der Wunsch zunächst, dass du Musical machen wolltest?
Für mich war das dann irgendwie auch so ein bisschen drin, Schauspieler müssen generell erstmal so auf der Bühne irgendwie alles können. Und ich hatte dann auch so diesen Moment, wie ich so gefragt habe, okay, aber wie macht man das? Und meine Mama dann auch wieder so, ja, die haben bestimmt Theater gespielt und dann wurden die entdeckt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich jetzt auch Theater spielen. Und wie gesagt, ich komme ja echt aus einem kleinen Dorf. Also da ist jetzt nicht irgendwie groß die Theaterszene gewesen. Aber dann haben wir uns echt hingesetzt, haben geguckt, okay, was ist die nächstgrößere Stadt? Das war dann Mainz. Und da hat es eine Kinderschauspielschule gegeben, die halt sich auf Musical spezialisiert hat. Und da dachte ich mir, okay, voll aus meiner Comfortzone raus. Tanzen, singen war nicht so meins. Aber genau, dann habe ich da angefangen, meine ersten Schritte zu machen.
Und zwei Fragen. Wie hat deine Mutter A reagiert, als du ihr deine erste Freundin vorgestellt hast und B den Wunsch geäußert hast, dass du Schauspielerin werden willst? Ich glaube, es ist wahrscheinlich ähnlich.
Okay. Mama,
sensibel
Mama
aufgefasst.
Verzeih mir jetzt, dass ich jetzt, Mama, verzeih mir, aber genau, also das Coming Out war wirklich nicht so das Schönste. Also ja, okay. Meine Mama war auch so, die hat das schon gemerkt, dass ich immer mehr auch dann mit Lisa unterwegs war. Und dann sind wir auch öfter nach Mainz gefahren und sind dann da auf queere Veranstaltungen gegangen. Und mein Freundeskreis hat sich dann auch auf einmal ganz schnell sehr queer sich entwickelt. Also meine Mama war nicht blöd und die wusste dann auch. Und sie kam dann auch zu mir und meinte, hey, wenn du mir was sagen möchtest, du kannst mir alles sagen. Und da war ich dann zu meinen Freundinnen, bin ich dann so gegangen und habe gesagt, so, okay, ich glaube, jetzt ist der Moment. Und dann habe ich ihr das einen Abend erzählt und irgendwie ist da was umgeschwappt, dass sie es vielleicht doch dann erstmal überwältigt hat und da war sie dann so, ist ja wahrscheinlich so eine Phase. Und grundsätzlich kann sie sich das ja gar nicht vorstellen und hat mich auch nie so eingeschätzt. Also es ging dann schon sehr, sehr in eine negative Richtung, wenn ich das so sage. Hat sich dann aber auch relativ nach einer Zeit wieder eingespielt. Also, ne, die, so, ich sag mal so, das erste halbe Jahr war jetzt nicht sonderlich traumhaft. Und dann hat sich das irgendwann gut eingespielt.
Ja, ja, das ist ja auch einfach, ich meine, für Eltern ist das ja mehr oder weniger auch etwas Neues, etwas Unbekanntes, für diejenigen, die sich im Vorfeld nicht mit LGBT-Themen auseinandergesetzt haben. Und das habe ich auch letztens nochmal auf der Bühne gesagt, dass das für Eltern auch ein Coming-out ist. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen, dass so ein, ja, so ein Coming-out der Tochter oder des Kindes auch, auch viel macht mit Eltern. Und ich glaube, die brauchen halt auch die Zeit. Insofern ist das, ich glaube, wenn man das immer so, also es gibt viele Menschen, die sagen, das geht nicht, da musst du so und so reagieren. Klar muss man gucken, dass man irgendwie, dass man empathisch in dem Moment ist, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn Eltern einfach damit überfordert sind in der Situation. Waren meine
ja,
auch.
Ja.
Aber ich glaube, dass das Wichtige in dem Moment oder ab diesem Moment ist dann einfach zu sagen, okay, ich beschäftige mich damit, ich bin offen dafür, mit meinem Kind darüber zu reden, anstatt irgendwie zuzumachen. War das bei deiner Mutter so? Also hast du mit ab diesem Zeitpunkt dann mit ihr offener gesprochen oder hast du ihr Sachen erklärt vielleicht, wie es dir geht?
Faires halber muss ich da sagen, nein, nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich dann mehr auch Zuflucht bei meiner Schwester gesucht, bei meiner großen Schwester. Und das war dann eine ganz andere Erfahrung. Also die hat sich damit beschäftigt, die hat sich auch interessiert dafür, die war so, hat Fragen gestellt und auch total das akzeptiert. Also es war, wir hatten unglaublich schöne Abende dann bei meiner Schwester. Und ich glaube, dass sich da dann auch so ein bisschen was bei meiner Mama geöffnet hat, dass sie das vielleicht so über so ein Dreieck dann auch mitbekommen hat. Aber faires aber muss ich sagen, dass ich gar nicht so wirklich diesen Austausch gesucht habe.
Warum? Ja. Warum? Um dich da nicht mit zu befassen, um nicht deine Mutter, das wäre jetzt so, war zumindest so bei mir, dass ich wahrscheinlich irgendwie Angst hatte, unterbewusst noch mehr Salz in die Wunde zu streuen. Um, wenn ich mit meinen Eltern geredet hätte oder die konfrontiert hätte ständig mit dieser Thematik Queerness.
Ja, grundsätzlich habe ich auch so eine Natur, es fällt mir manchmal sehr, 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 sehr schwer, wirklich einen krassen Standpunkt zu behaupten. Und damals war ich ja 18, genau zu dem Zeitpunkt. Und ja, aber ich war da noch im Vergleich, also sehr jung und sehr noch gar nicht so reflektiert und irgendwie. Und ich glaube auch, ich hatte auch viel mit Angst zu tun. Ne? Angst vor Ablehnung, Angst vor Reibung, Angst vor Konflikt. Noch nicht mal so, ne, aber auch, ich glaube, ich hatte auch eine sehr große Angst vor diesem Konflikt einfach. Und witzig, es gibt ja immer so, ne, so Fight- oder Flight-Mechanismen.
Ja.
Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, war ich dann auch total Flight-Mechanismus. Wie ich mich manchmal auch heute noch kenne. So in Streitsituationen.
Ja, aber ich verstehe das. Also in so in einen Konflikt reinzugehen, ist nie schön. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, in so einen Konflikt reinzugehen, das macht einen viel stärker. Aber dahin zu kommen und zu sagen, ich begebe mich jetzt in diesen Konflikt und trage den aus, boah, das kostet echt viel Energie.
Ja.
Und gerade wenn es irgendwie um Menschen geht, die einem sehr, sehr nahe stehen, ist es, glaube ich, noch mal heftiger. Bist du denn in einem, du hast eben gesagt, du bist in einem sehr, in einem Dorf aufgewachsen, das sehr katholisch, konservativ geprägt war, beziehungsweise dein Elternhaus?
Nicht? Nee.
Okay.
Also es war schon so, ne, sonntags war die Kirche da, auch gerade die älteren Personen, die sind gerne in die Kirche gegangen. ich glaube, dieses Dorf hat mehr dieses Dorfgefühl. Jeder weiß was über den anderen und mein Garten muss schöner aussehen als der des Nachbarn oder der Nachbarin. Solche Themen, glaube ich, haben das Dorf sehr beschäftigt.
Wurde auch geredet über dich dann irgendwann? Also in der Nachbarschaft? Oh, die Ricarda Richter, die ist mit einer Frau da. Hm. So?
Ja, ich glaube ich schon. Aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, habe ich auch nicht sehr viel dann darauf geachtet.
Ja.
Aber ja, doch, also geredet auf jeden Fall.
Das ist schon krass. Ja, dann bist du nach Köln gegangen und dann nach London und hast da studiert. Und wie war das dann, als du quasi aus diesem Dorf oder aus dieser Kleinstadt raus bist in die große, weite Welt? Ist das dann so gewesen, dass du dich ausleben konntest, in Anführungsstrichen?
High life!
Hallo, hier bin ich!
Natürlich nicht, also doch schon. Also das war dann für mich schon total der Umbruch auch. Ich meine, wir waren in Mainz oder in Mannheim generell auch mal irgendwie auf queeren Veranstaltungen. So das, was halt irgendwie in der Umgebung erreichbar war.
Das, was da war auch.
Mhm. Ja, aber ich erinnere mich noch in der Schauspielschule, da habe ich mich mit einem Kollegen sehr gut verstanden und er ist auch queer. Und ich glaube, es war so im ersten Monat, wo er dann gesagt hat, okay, come on, wir gehen jetzt feiern. Und ich so, okay, krass. Und ich hatte ja noch gar keine Ahnung von irgendwelchen Veranstaltungen etc. Und er tatsächlich hat die Kisses vorgeschlagen.
Ach.
Ja.
Ja.
Weil er gemeint hat, das ist eine Veranstaltung für hauptsächlich Frauen. Und ich so, okay, let's go.
Ja, weißt du, wie viele Leute dahin pilgern, auch zur Boys Bar. Das sind Pilgerstädte. Also ich warte nur darauf, dass die mit ihren Eseln da ankommen. Also ich würde das zu einem Werbemodell machen tatsächlich. Jetzt los von Hamburg zur Boys Bar mit dem Esel, mit dem Fahrrad. Zwischendurch mal so einen Stop machen. Ja, komm. Und dann mir geht's ja ähnlich. Also das war ja der Place to be. Die Kisses war meine erste queere Party. Nee, eigentlich war es eine Lesbenparty. Da war ich mit meiner damaligen Ex-Freundin und ich war völlig überfordert. Richtig überfordert. Warst du auch so? War das heftig, ne?
Ich war so überfordert. Ich weiß es noch. Also ich dachte so, okay, es wird richtig cool und Mainz war gar nichts dagegen. Ja, so.
Verstehe ich.
Und auf einmal komme ich dann, ich so, ach, oha. Ja, ich war richtig geschockt, also überwältigt einfach.
Ich habe Frauen auf der Tanzfläche rummachen sehen. Das war für mich, ich dachte, okay, ist das hier legal alles? So, das habe ich gedacht. Und natürlich musste man sich ja dran gewöhnen. Ich habe aber irgendwie innerlich immer so diesen Drang gehabt, boah, ich möchte dahin. Das ist so spannend. Da fühle ich mich irgendwie so wohl. Und gleichzeitig hatte ich so dieses Gefühl, ich, Gott, ich muss hier weg. Ich weiß gar nicht, wie ich mich hier verhalten soll. Und da bist du mit deinem Kumpel da hingegangen zu Kisses.
Genau.
Und wie war das? Hast du da jemanden kennengelernt? War das einfach nur so, dass ihr da irgendwie an der Theke standet? Wie habt ihr euch da verhalten so?
Also wie gesagt, nachdem ich den Schock erstmal so überwunden habe. Also ich glaube, ich war auch einfach geschockt von genau dieser Masse an Menschen erstmal, ne? Und alle queer und alle offen und und dann habe ich, also die Musik war ja auch ganz nice, ne? Mhm.
Viel Hip-Hop-lastig war die damals, das weiß ich noch. Also sehr, sehr dunkle Beats, habe ich das so empfunden.
Tatsächlich, also an dem Abend erinnere ich mich aber auch sehr an viel, nennt man die Richtung House.
Ja, okay.
Techno ist es ja nicht wirklich, es ist ja mehr House.
Vocal House, dafür steht Payment eigentlich auch. Ich glaube, die mag House. Also Payment ist die diese Kisses veranstaltet und auch der, die Boys Bar gehört. Und die legt ja selber auf, auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, die mag so die Richtung Vocal House auch sehr gerne. Mhm. Und ich glaube, das macht die, oder die, ja, und Hip-Hop hat die. Ja, Hip-Hop hat die auch lange Zeit gemacht.
Ja, also ich glaube, es war dann so eine Mischung.
Ja.
Ja, und dann haben wir schon so 1, 2, 3, 4 Drinks uns geholt. Und nein, aber ich habe niemanden kennengelernt da jetzt an dem Abend oder so.
Und irgendwann hast du während deiner oder nach deiner Schauspielausbildung hast du auch angefangen, auch Drehbücher zu schreiben. Und das Thema Queerness kam ja dann auch auf. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, bei mir ist es ja ähnlich. Ich schreibe auch gerade für eine queere Unterhaltungssendung. Irgendwie ist so das, und das, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich am Anfang irgendwie angerissen habe, dass man dieses, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, dieses Gefühl, etwas künstlerisch umzusetzen, was tief in einem liegt, das ist so der Gedanke und dieser Drang, der ist irgendwie bei mir ganz stark ausgeprägt. Ist das bei dir auch so?
Mhm. Das trifft es eigentlich ganz schön auf den Punkt. Ich sage auch immer, wir kreieren ja das, was wir gerne sehen möchten, was wir gerne hören möchten, was, wo wir das Gefühl haben, dass wir, unsere Wahrnehmung, ne, das gibt es noch nicht.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das dann viel vom Innern rauskommt, gepaart mit irgendwelchen äußeren Inspirationen oder etc. Ja. Ja. Aber ich glaube, Quelle ist immer in uns.
Voll. Und wann kam der Gedanke, dass du, du sagtest, dass du einen Kurzfilm machen willst, der sich mit Queerness und dem Thema Glauben auseinandersetzt?
Also die Idee, die kam jetzt nicht nur von mir alleine. Meine Kollegin Anja Lukasek, sie kommt wirklich aus diesem sehr, sehr, sehr krass strengen katholischen Elternhaus in Bayern. Und wir haben generell auch gesagt, dass wir unbedingt sowas mal zusammen machen wollen. Weil in dieser Phase, als so die Entstehung kam, bin ich auch, also ich bin immer noch in derselben Partnerschaft. Genau, aber da bin ich auf dieser Seite, wo meine Schwiegerfamilie nichts von mir wusste.
Okay. So.
Genau, aufgrund von Glauben. Aufgrund von.
Ah, okay.
Genau, genau, aufgrund von dem Glauben. Und natürlich, ne, wir unterhalten uns super viel und dann haben wir gesagt, wir wollen schon immer irgendwie sowas in die Richtung machen. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und in dieser Entwicklungsphase, natürlich redet man erstmal ganz viel und ich erzähle so von meiner Perspektive, wie ich mich so gefühlt habe. Dass ich auch so einen echten Konflikt zwischen, ich verstehe meine Partnerin total und ich will ihr da auch auf gar keinen Fall irgendwie zu nahe gehen, weil es ist ihre Familie. Und gleichzeitig habe ich diesen ganz großen Konflikt in mir, dass der in mir etwas auslöst, also Emotionen auslöst von irgendwie Hilflosigkeit, nicht gesehen werden, nicht akzeptiert werden.
Die Partnerin, mit der du den Film entwickelt hast, ist auch deine private Partnerin?
Nein.
Ach so, okay.
Nein, nein. Meine Partnerin ist meine Partnerin. Und sie, also genau, mit die Familie wusste nicht, wer ich bin.
Ja.
Und Anja ist meine Kollegin und gute Freundin, mit der ich den Film gemacht habe.
Alles klar, okay.
Genau. Kurze Verwirrung. ja, und dann haben wir sehr viel darüber gesprochen und sie natürlich dann auch immer gesagt, so, ja, ich kenne das aber, ne, mein Vater hat das und das gesagt und mein Vater hat auch gesagt, sobald nur das Wort schwul fällt, sagt er, das gehört hier nicht an den Tisch, solche Themen sind ekelhaft und manche Dinge, ich war einfach nur geschockt zu wissen, dass das 800 Kilometer, noch nicht mal 800 Kilometer hier von Köln passiert, jetzt, in diesem Zeitpunkt. Wo er gesagt, okay, wir müssen was in die Richtung machen. Mhm. Wir müssen irgendeine Geschichte kreieren, wo man wirklich beide Charaktere versteht, aber dieses Outcome so traurig eigentlich ist. Ja.
Ich stelle mir diese Situation aber auch extrem hart vor. Du hast eine Partnerin, die in einem sehr konservativ, in seinem sehr religiös geprägten Elternhaus groß geworden ist und du bist dann non-existent. Also du schaffst es ja auch gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, da überhaupt in diese Familie reinzukommen, weil die ja per se auch dicht machen und sagen, nee, möchten wir nicht. Du bist immer noch mit dieser Frau zusammen.
Mhm,
und genau. Hat sich das irgendwie gelegt? Also konntest du mal irgendwie mit den Eltern sprechen? Kennen die dich jetzt?
Ja, tatsächlich jetzt, ja. Also die Produktion.
Okay. Durch den Film wahrscheinlich dann.
Durch den Film, genau.
Nein, das ist eine Kritik an uns. Ja.
Genau, wie bringe ich meine Freundin zum Coming Out, ohne sie zum Coming
Out Film.
Zu bringen?
Ja.
Ich mache einen Film darüber. nee, genau, tatsächlich hat sich das jetzt seit einem halben Jahr gelegt, dass jetzt so der engste Familienkreis darüber Bescheid weiß.
Ja. Ja, also ich war immer in der Situation, ich klopfe dreimal auf Holz, dass ich immer Partnerinnen hatte, deren Familien mich mit offenen Armen aufgenommen haben. Wirklich auch ganz, ganz großartige Familien. Aber wenn man das nicht hat, dann macht das doch mit einem auch was. Also stabilisieren tut das ja eine Beziehung nicht wirklich, oder? Oder macht es dann erst die Beziehung solide und fest?
Gute Frage, weil es kann die Beziehung absolut festigen. Aber das ist auch das, was ich meinte. Da ist ja nicht nur der Konflikt, okay, ich muss das jetzt meinen Eltern sagen oder ich will, dass meine Familie einfach auch weiß, wer meine Partnerin, mein Partner ist. Da spielt so viel mit rein, innerer Konflikt und dieses, ich fühle mich nicht akzeptiert, genau auch wie du sagst, ich habe das Gefühl, ich muss da irgendwie eine Wand durchbrechen und es war dann echt, also um einfach Beispiele zu nennen, ich war dann einfach da und ich wurde vorgestellt als ja Freundin, eine Freundin.
Oh je, okay.
Und ja. Es war immer so, als habe ich da eine Glaswand vor denen, als wissen die gar nicht, wer ich bin. Was ich mache. Und ich hatte auch irgendwie auch immer Angst, was Falsches zu sagen. Weil, ne, würde ich ja jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich bin queer. Das Erste, was ja dann passieren würde, wäre irgendwie einen Verdacht zu haben. Also dann hatte ich irgendwie auch noch Angst, was Falsches zu sagen. Und dann habe ich auch das Gefühl, okay, jetzt verleugne ich mich total. Das geht gar nicht.
Ja.
So. Und ich hatte ständig auch diese Balance zwischen, wo hört meine Freiheit jetzt wirklich auf, wo deine einfach komplett anfängt. Oder, ne, das heißt doch so.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ne?
Wie hat denn deine Freundin darauf reagiert? Also hat die dich darin unterstützt, einen Zugang zu finden? Oder hat sie sich da eher rausgehalten aus der Beziehung zwischen ihren Eltern und dir?
Sie war schon unterstützend und wir haben sehr oft das Gespräch auch darüber gesucht. Nur muss man auch hinzusagen, dass sie jetzt, sie aus Portugal kommt, aus Madeira.
Mhm.
Das heißt, wir waren dann 10 Tage lang auf einer, wortwörtlich auf einer Insel gefangen. mit ganz vielen Menschen, die natürlich, also das hat auch was von diesem Kleinstadt-Feeling. Das heißt, ich konnte meine Freundin einfach auch noch nicht mal irgendwie irgendwo anfassen, berühren oder sie umarmen. Und da habe ich mich einfach auch sehr, sehr alleine gefühlt. Und wir haben natürlich viel darüber gesprochen und sie war auch sehr unterstützend. Und es war total, also es war wirklich schwierig einfach, weil ich konnte sie verstehen, sie konnte auch mich verstehen. Gleichzeitig wollte sie auch einfach nur mit ihrer Familie zusammen sein. Gleichzeitig war ich dann auch überhaupt gar nicht mehr irgendwo in einem Safe Space für mich. Das heißt, ich habe mich sehr alleine gefühlt. Ich habe mich sehr irgendwie sehr hilflos gefühlt. Dann ging es mir einfach grundsätzlich nicht gut. Das hat sie dann wiederum natürlich auch irgendwo emotional aufgewühlt, weil sie gesagt hat, toll, jetzt bin ich mit meiner Freundin und ich will aber eigentlich Zeit mit meiner Familie verbringen. Und das alles hat dann zum Streit geführt. Irgendwann zu einem richtigen, ja, Streit.
Ist es eskaliert dann?
Ja.
Ui. Und jetzt nur zwischen dir und ihren Eltern oder zwischen allen?
Nein, 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 nur zwischen uns beiden, zwischen meiner Freundin und mir.
Ach so,
mir.
Genau. Ah, okay, ja, genau, gut, okay. Genau.
Wie gesagt, die Eltern, die wussten auch nichts davon.
Ach so, okay. Ja, ich genau. Verstehe, ich kann nachvollziehen, dass deine Freundin da unter einem extremen Druck stand.
Absolut.
Und es jedem recht machen wollte und am Ende geht's
absolut.
Halt nicht.
Absolut.
Und dann seid ihr, also wohnt ihr zusammen in Deutschland oder wohnt sie auf Madeira?
Nee, wir wohnen zusammen in Deutschland.
Ah, okay. Das heißt, ihr seid wieder zurückgeflogen.
Genau.
Geflogen. Okay, ein gutes Zeichen schon mal. und habt irgendwie nochmal die Möglichkeit gehabt, da grundsätzlich drüber zu sprechen, weil, oder habt ihr das irgendwie so ausfaden lassen, dass dass es eine schwierige Situation ist.
Nee, es war ganz oft, also nicht ganz oft ein Thema, es war jetzt auch nicht, dass wir das jede Woche irgendwie nochmal hochgeholt haben. Aber wir haben doch schon öfter mal auch nochmal darüber gesprochen und eine ganze Zeit lang hat sich das auch so ein bisschen auswegslos irgendwie angefühlt, weil sie konnte es noch nicht sagen oder war auch noch gar nicht so an diesem Punkt, wo sie es noch nicht konnte. Und gleichzeitig war es jetzt nicht so, dass wir irgendwie nur 5 Monate zusammen waren oder nur irgendwie so im ersten Jahr waren, sondern wir waren zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre zusammen. Und ich hatte.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Irgendwann auch so ein bisschen angefangen, nicht realistisch, doch, aber so ein bisschen nachzudenken, so von wegen, okay, wenn wir hier sind, ist alles schön und wir haben die und die Pläne. Wie ist das aber vereinbar mit einer Familie, die noch nicht mal weiß, wer ich eigentlich bin? Verstehst du, was ich meine?
Voll, voll. Diese ganze Zukunft, die man sich da aufbaut, also ich will nicht sagen, dass sie wackelt, aber es wäre ja schöner, wenn man weiß, dass alle hinter einem stehen aus der Familie.
Ja, genau. Genau. Ich meine, jeder hat andere Zukunftspläne. Ich für meinen Teil, ich würde schon ganz gerne irgendwann Kinder haben zum Beispiel.
Ja, und da musst du die Familie doch mit an Bord haben.
Ja. Also da habe ich, habe ich auch gesagt. Ich so, wir können auch nicht nach Madeira fliegen und du sagst, das ist.
Beziehungsweise wäre es wünschenswert. So, ich möchte gar nicht über einen Kamm scheren, dass das irgendwie eine Voraussetzung ist, eine Familie zu gründen, dass die Großeltern mit an Bord sind.
Ist es nicht.
Aber es ist schöner. Es ist irgendwie, es ist dann, glaube ich, irgendwie eine Stabilität, die man hat, die einfach schön ist. Aber es gibt jetzt auch viele, glaube ich, die gerade zuhören und sagen, ich habe auch keinen Kontakt zu den Eltern meiner Freundin oder zu den Eltern meines Freundes, keine Ahnung. Das ist natürlich irgendwie individuell, aber in dem konkreten Fall, bin ich auf deiner Seite, dass man da irgendwie was in Frage stellt und sagt, hey, wieso ist denn das jetzt so? Und können wir das nicht irgendwie kitten?
Ich glaube, mein Thema mit dem Ganzen hat sich doch noch irgendwann so herauskristallisiert, dass so viel Emotionen, Konflikt, Gedanken einfach auch daher kommen durch einen Glauben. Ne, diese Ausgrenzung irgendwie passiert, ja. Und verstehe mich nicht falsch, also wir haben auch, Glaube ist was Schönes und der hat unglaublich viele Vorteile auch und gibt auch einen enormen Halt. Aber der Konflikt war ja auch, ich kann das meinen Eltern nicht sagen, weil der Priester sagt, das ist eine Sünde und und das ist so das, wo ich natürlich ändere ich das nicht und natürlich ist das eine Struktur, die noch super lange braucht, bis die aufgebrochen wird. Aber genau da muss man anknüpfen und einmal den Mund aufmachen und noch ein Projekt darüber starten. Und da muss, glaube ich, einfach, das sagt auch Anja, da muss ein Wandel kommen, weil das funktioniert so nicht mehr.
Ja, und am Ende des Tages ist der Glaube das eine, aber das Glück des eigenen Kindes das andere. Und da ist die Frage, ist es dir wichtiger, weiß ich nicht, nach den Vorgaben deiner Religion zu leben oder ist es dir wichtiger zu sehen, dass dein Kind glücklich ist? Das ist halt dann so ein bisschen die Frage. Richtig. Und am Ende des Tages will man doch als Eltern, dass dein Kind irgendwie geliebt glücklich wird und ist. Auch liebt und genau. Glücklich ist. So. Und diesen Kurzfilm, den ihr gedreht habt, die Eltern meiner Freundin, geht es da konkret um die Eltern deiner Freundin, wie der Titel verrät? Oder ist nur, was heißt nur, ist das so ein bisschen dieses Oberthema Konflikt?
Genau. Okay. Es ist das Oberthema, wie du sagst, und du hast es, glaube ich, gerade auch sehr schön auf den Punkt gebracht, dieses, man steht halt auch in der, will man, dass mein Kind glücklich ist, geliebt ist, zufrieden ist, oder stelle ich wirklich diese Gebote, richtig zu leben nach der Bibel oder sei es, ne, diese Gebote, stelle ich die jetzt da drüber? Und das ist so das Oberthema des Films. Und
ich glaube, dass viele Menschen, die diesen Podcast hier gerade hören, sich relaten können mit dieser Thematik. Also fast täglich kriege ich Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, ey, mir hilft Busenfreundin total, zu mir selbst zu stehen, weil in meiner Familie kann ich das nicht. Ich hatte letztens sogar eine Nachricht, ich weiß nicht, ob diese Person jetzt gerade zuhört, die mich auch noch mal inständigst gebeten hat, es nicht zu teilen, weil wenn das rauskommt, kriegt sie, ist das die Hölle auf Erden für sie? Und dann hat sie sich mir anvertraut und ich dachte mir so, wie krass ist das? Also du siehst nur, hast nur eine Möglichkeit, zu Kontakt zu jemandem aufzunehmen, weil es dir sonst verwehrt bleibt in deiner Familie oder in deinem Umfeld. Und hat mir ihre Geschichte erzählt und ich dachte so, boah, krass, also das darf man halt nicht unterschätzen, wie viele Menschen mit sich und ihrer Identität oder Sexualität, wie viele Menschen damit strugglen, weil die in einem Umfeld groß werden, was eine Entwicklung, eine Entfaltung einfach komplett dir verwehrt. So, und das ist schon gut, dass es dann auch Filme und Podcasts etc. gibt, wo sich Leute dann auch irgendwie mit identifizieren können.
Genau, unser primäres Anliegen, das war jetzt auch nicht so, okay, wir müssen hier die Missstände aufklären. Natürlich ist das, fließt das mit ein und das ist nicht okay, was passiert, aber in dem ganzen Prozess dann von der Produktion haben wir auch so viel Feedback bekommen. Hey, mir geht's genauso. Ja, ich hatte auch mal eine Freundin, die war nicht geoutet und es war echt kompliziert. Wir haben so viel Feedback darüber bekommen und wir haben auch gesagt, wir wollen diesen Film machen und zeigen und sagen, wir verstehen dich, wir verstehen euch. Ihr seid nicht alleine. Es gibt super viele, die es genauso geht. Und das ist jetzt ein Battle, was ich zum Beispiel fighte. So. Ein anderer fightet was anderes. Und ich glaube nur so, wenn man konstant auch nur dranbleibt und nur so kann sich was ändern. Und Voll. Es geht auch nicht primär darum, dass wir sagen, okay, Kirche, Glaube, ist kacke und macht irgendwie Beziehungen kaputt, sondern mein Wunsch ist eigentlich auch einfach nur so eine Offenheit zu erschaffen, dass vielleicht 5 Eltern da draußen in Deutschland, 5 wäre schon dann echt super, wenn die den Film sehen und sagen, boah, dass es so meinem Kind geht, das will ich nicht. Mhm. So, das wäre mein Wunsch.
Voll. Also ihr habt den Film schon gedreht, unter anderem auch in der Boys Bar, habe ich gesehen. Da habt ihr auch Szenen gedreht. bietet sich an. Habt ihr auch während einer Kisses-Party gedreht? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee. Gott, wir haben ja auch 2021 gedreht. Ich glaube, da waren Partys ja wandern noch gar nicht erlaubt.
Ah, stimmt. Und ihr habt es offenbar geschafft, mal an einem Tag in der Boys Bar zu drehen, in der die Bar nicht komplett packt war, ne?
Wir haben sie dann zugepackt.
Okay, gut. Welche Szenen habt ihr da gedreht? Also hast du quasi, um nicht zu viel zu spoilern, aber geht's da um dich in dieser Szene auch?
Genau, geht eigentlich um das Kennenlernen. Ah. Wie Lila und Kim sich kennenlernen.
Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Gute Frage. Gut, dass du mich darauf hinweist.
Charaktere oder wir?
Ihr, also du und deine Freundin in Real Life.
Ah, okay. Wir haben uns kennengelernt in Lissabon. Ich war da zum Entspannen, Urlaub machen und ja.
Also richtig, so richtig offline?
Nee.
Ah,
nee,
online. Okay.
Richtig, da haben wir uns dann Tinder. Online kennengelernt.
Tinder?
Genau.
Tinder im Ausland?
Genau.
Ah ja,
genau.
Okay.
Und tatsächlich war das so, okay, wir hatten ein bisschen geschrieben, wussten nicht, ob das klappt mit einem Treffen hin und her. Ich habe da eigentlich auch eine Freundin besucht und ich habe mich so verliebt in Portugal generell, ne, in Lissabon. Und dann hat es tatsächlich am letzten Tag geklappt, dass wir uns getroffen haben. Und wir waren beide aber auch eigentlich so, ja, okay, komm, wir gehen nur einen Kaffee trinken und dann gehen wir wieder, weil sie war irgendwie, hat auch irgendwie einen komischen Tag, ne. Ich da war so, okay, ich mache noch, muss morgen eh wieder fliegen. Und dann haben wir uns gegen Mittag irgendwann 3, 4 getroffen und einen Kaffee getrunken und auf einmal so viel erzählt und erzählt und erzählt und erzählt, dass wir, glaube ich, bis 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts. Ja.
Wie geil.
Ja, ja.
Und wie dann, schön.
Ja, das war, also es war echt.
Also da auch, ganz rot. Ihr merkt schon, ihr könnt es nicht sehen, aber Ricarda wird gerade rot. Und ja. Wie war das, als, also hat sie da auch irgendwie was Berufliches gemacht oder war sie da auch privat in Lissabon, weil sie kommt ja ursprünglich aus Madeira oder wohnen nur die Eltern auf Madeira?
Sie kommt ursprünglich aus Madeira, sie ist immer nach Lissabon gezogen.
Ah, okay, da wohnt sie auch.
Genau,
okay.
Ja. Und ja, tatsächlich haben wir auch sehr viel angeknüpft über die Berufe, die wir beide machen und generell. Hört sich auch so richtig cheesy an, ne?
Ja, schon, aber es ist schön.
Life Goals, Träume gesprochen, Inspiration.
Es gibt Treffen, glaube ich. Da denkt man, okay, das matcht komplett. Es ist alles, es ist so, wie es ist. Es soll so sein.
Ja.
Ja.
Es war echt crazy.
Nennt man, glaube ich, Liebe auf den ersten Blick. Auf den ersten Swipe.
Ja, auf den ersten Swipe.
Und dann, wie kam das dann? Und dann habt ihr euch nochmal getroffen? Also, oder seid ihr zueinander hingeflogen?
Also dann war es so, dass ich bin ja dann noch abends nach Hause. Ich habe dann nicht übernachtet.
Mhm.
Und mein Flug ging irgendwie um 2. Das heißt, wir haben dann wirklich noch gesagt, okay, ich fahre jetzt nach Hause, ich packe meine Sachen und so, aber wir treffen uns zum Frühstücken.
Oh, ja. Wow, okay. Das
jetzt verstehst du, warum ich
ja,
rot werde,
natürlich,
oder?
Okay.
Ja, genau. Ja. Das heißt dann wirklich, und meine Freundin, die schläft normalerweise bis 11, 12, 1, 2. Sie hat es wirklich geschafft, um 6 Uhr morgens aufzustehen,
boah,
um dann, dass wir um 8 Uhr frühstücken können. Ja.
Okay.
Haben so ein Pasta de Nata gegessen und ein Espresso. Genau.
Pasta de Nata, großartig, liebe ich.
Ich liebe
die. Ja, die sind wirklich, ich habe die letztens selber gemacht. War ansatzweise, nicht ansatzweise so geil. Nee, aber
ich habe die auch einmal selbst gemacht.
Aber okay war es.
Es war peinlich.
Peinlich del Nata, nenne ich sie.
Peinlich del Nata.
Aber schön. Und dann habt ihr euch nochmal getroffen, auch mal in Deutschland dann? Und, oder?
Ja, tatsächlich, das war halt kurz vor Corona. Ich bin dann einen Monat später bin ich nochmal nach Lissabon geflogen, weil ich ja relativ das Glück hatte, auch mit meinem Beruf relativ mal frei zu sein.
Ja.
Das heißt, nach einem Monat bin ich einfach für 4 Tage dann wirklich nur zu ihr geflogen.
Krass.
Im Nachhinein, und das ist witzig, sagen wir auch beide so, das war eigentlich voll die Schnapsaktion, weil stell dir mal vor, ich meine, es ist jetzt wirklich gut gegangen, ne? Aber stell dir mal vor, es wäre Horror gewesen. So.
Ja.
Dann,
Das wäre, na gut, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne?
Ja, aber ich habe daran auch überhaupt nicht gedacht. Also in dem Punkt war ich echt ein bisschen naiv, einfach zu sagen, okay, ich fliege jetzt 5 Tage nach Lissabon zu jemandem, den ich einmal gesehen habe.
Ich finde es gut, es ist ja positiv ausgegangen, insofern.
Ja.
Und diese Geschichte hat dazu geführt, dass du einen Film geschrieben hast und auch darin mitgewirkt hast, den man sich wo angucken kann?
Das ist jetzt die Sache. Momentan, der ist fertig produziert, der ist jetzt gerade auf Festival-Einreichungen. Der wurde jetzt ausgewählt in Hawaii, Honolulu Rainbow Festival. Genau. Ja. Yes. Und jetzt müssen wir nämlich nur noch ein bisschen abwarten, weil bei manchen Festivals ist ja relativ die Requirement, dass der noch nicht irgendwie veröffentlicht worden ist oder dass der noch nicht, das heißt, wir können den jetzt noch nicht irgendwo hochladen. Ich bin da auch super vorsichtig, hab da noch sehr irgendwie Angst. Sobald ich aber weiß, okay, jetzt ist es durch und jetzt zeigen wir den, werde ich das auf jeden Fall online veröffentlichen, auf meinem Instagram-Account. Und wir planen auf jeden Fall jetzt bald eine Premiere, eine interne Premiere erstmal hier Schön. In Deutschland, hier in Köln.
Angst bezüglich der Veröffentlichung aufgrund der Tatsache, dass die Eltern von deiner Freundin den sehen könnten oder wegen...
Wegen Festivals.
Ah, okay, alles klar, okay.
Ich bin da sehr bürokratisch deutsch, okay. So. Ja. Und denke mir so, okay, auf jeden Fall alles richtig machen, weil.
Und dann macht ihr eine interne, eine Release-Party quasi.
Genau. Okay. Genau, genau. Und dann ist der Plan, den in kleine Kinos hier zu bringen.
Cool.
In NRW.
Wir werden euch natürlich informieren, sobald das passiert. Bis dahin könnt ihr gerne auf das Profil von Ricarda Richter gehen, auf Instagram, ricarda.richter, korrekt, und euch alle anderen Sachen anschauen, die Ricarda bis dato gemacht hat. Vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst, Ricarda. Bester Name. Alles Gute für die Zukunft. Sag mir Bescheid, sobald der Film anschaubar ist, weil dann möchte ich mir das natürlich nicht nehmen lassen und werde ihn mir auch anschauen. Das möchte ich natürlich sehen.
Du bist
sehen.
Auf jeden Fall jetzt offiziell schon eingeladen.
Sehr gerne. Freue ich mich drauf.
Anja, das habe ich jetzt so entschieden.
Ja, bin dabei. Und und wir hören uns dann und sehen uns irgendwann hoffentlich auch in Köln. Ich meine, bietet sich an. Yes. Köln ist auch ein Dorf.
Yes. No? Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Mich sehr gefreut. War mir eine Freude.
Dito.
Vielen, vielen Dank, dass ich da war.
Ich wünsche dir was. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, bleibt gesund.
Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin_podcast.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.